herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Jupps Theater-Podcast. Jupp steht natürlich wie immer für Junge Ulmer Bühne. Und wir haben eine neue spannende, ich hoffe spannende Folge vorbereitet. Die neue Folge soll sich drehen um eine neue Produktion, die noch in etwas weiterer Ferne diesmal liegt. Und zwar wird diese Produktion im März 2025 erst Premiere feiern. Aber wir sind jetzt schon in die Vorbereitung gestartet und haben uns gedacht, wir nehmen euch da gleich von Anfang an einmal mit auf diese Reise, die wir bestreiten mit dieser Produktion. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir wie immer einen wunderbaren Gast dazu eingeladen. Ein Gast, den ihr mittlerweile schon häufiger auf unserem kleinen Podcast kennt, an dem ihr sicherlich auch nicht vorbeigekommen seid, wenn ihr schon mal in irgendeiner Form Kontakt mit der Jungen Ulmer Bühne hattet. Denn er ist Hauptbestandteil der Jungen Ulmer Bühne. Ohne ihn gäbe es die Jungen Ulmer Bühne wahrscheinlich gar nicht. Mir gegenüber sitzt nämlich der Sven Wisser, unser Chef, Intendant, Theaterleiter, wie auch immer. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass der Sven nämlich auch die Regie bei dem neuen Projekt haben wird. Und da frage ich den lieben Sven doch als erstes einmal, nachdem ich mich bedanke, dass er heute sich die Zeit nimmt, um hier zu sein. Vielen Dank dafür, Sven.
Sehr gerne.
Lieber Sven, die neue Produktion, die ich jetzt schon so geheimnisvoll angeteasert habe. Worum handelt es sich da? Was werden wir machen?
Das ist lustig. Ich habe schon überlegt, ob ich nach diesen einleitenden Worten wieder gehe, weil ich kann sowas überhaupt gar nicht ab. Das finde ich so furchtbar. Also wer es bis hier durchgehalten hat, der wird auch den Rest des Podcasts sich hoffentlich zu Gemüte führen. Denn wir sind ja in der Jungen Ulmer Bühne, sind wir inzwischen 11 feste Mitarbeiter plus viele Gäste. Das nur mal so am Rande. Aber du hast recht. Was machen wir eigentlich? Und es ist ja lustig, ich weiß ja nicht genau, wann du jetzt diesen Podcast hörst. Das kann ja auch sein, dass es jetzt vielleicht kurz vor dem März 25 ist. Wir sitzen heute hier, es ist lange noch nicht 25, sondern wir sind in den Pfingstferien 2024, sprich im Mai, und reden im Mai 24 über eine Produktion im März 25. Ja, warum machen wir das denn? Das hat seine Gründe. Jetzt zu deiner Frage. Du siehst, ich antworte immer sehr kurz und bündig. Also, wir machen die drei Fragezeichen Kids, der singende Geist.
Von wem ist das Ganze denn? Nach welcher Vorlage?
Damit steigen wir komplett in eine fragwürdige Geschichte ein. Also es ist wirklich so, ich habe nochmal kurz recherchiert, weil ich ja wusste, wir reden heute drüber. Von wem ist das? Die drei Fragezeichen sind von einem Autorenteam. Es ist nicht mehr so, dass in unserem Fall die drei Fragezeichen Kids, das ist eine Autorenschaft. Da ist ein Verlag dahinter, die sagen, Mensch, diese Reihe, die drei Fragezeichen Kids, läuft unglaublich gut, ist ja im Grunde ein reiner Ableger von den drei Fragezeichen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie bei den drei Fragezeichen, also Justus, Peter und Bob, sind so um die 17, glaube ich, wenn sie diese Abenteuer erleben. Und ganz am Anfang erinnere ich mich noch, dass Hitchcock mit drin war und sie Dialoge hatte und der ist dann irgendwann ausgestiegen. So, und nachdem das eben irgendwann so erfolgreich war, haben die sich überlegt, wir sollten etwas machen für Jüngere. Und dann haben sie diese Reihe angefangen. Und diese Reihe, die drei Fragezeichen Kids, gibt es auch erst seit 1999. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und das ist eben eine Autorenschaft. Da gibt es nicht einen einzelnen Autor, sondern eine Autorenschaft. Das ist, sprich, ein Team schreibt immer wieder neue Folgen. Und wir dürfen eine davon machen.
Spannend. Das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Ich habe schon vermutet, dass mittlerweile da nicht nur eine einzelne Person all diese Folgen, die es mittlerweile ja gibt,
weißt
geschrieben
du, wie
hat.
Wie viel es gibt? Schätz mal, wie viele Folgen gibt es als Hörspiel von den drei Fragezeichen Kids?
Drei Fragezeichen Kids, seit 1999 sagst du, was jetzt ja auch immerhin schon 25 Jahre sind, was schon echt lang ist.
Man wird echt alt, ne?
Ich würde schätzen, sagen wir mal 150.
Das ist sehr gut, aber viel zu viel. Tatsächlich sind es deutlich weniger. Wenn man es gibt auch so eine Homepage mit die drei Fragezeichen Kids, dann sind wir gerade bei Folge 96.
Naja, fast. Aber 100, ja? Schon eine ordentliche Anzahl auch.
Von 1999 bis jetzt 100 Folgen. Ja, ist ordentlich. Also, aber nicht 150, wie du gedacht hast, sondern wir sind noch nicht mal an die, oh Gott, wir kommen an die 100 ran. Wir sind bei Folge 96, die ich jetzt aber gerade nicht aktuell weiß, wie sie heißt.
Weißt du zufällig, welche Folgennummer die Folge hat, die wir spielen werden?
Das Problem ist ja jetzt, ne, ich muss es jetzt aus dem Kopf, weil das habe ich tatsächlich, ich glaube, es ist Folge 46. Jeder, der diesen Podcast jetzt hört und schnell nachguckt und feststellt, dass es falsch ist, kann es gerne als Kommentar reinschreiben. Ich lege mich jetzt aus meinem reinen Erinnern auf Folge 46 fest.
Dann wäre meine nächste Frage relativ simpel oder vielleicht auch gar nicht so simpel. Und warum die drei Fragezeichen?
Das ist tatsächlich relativ einfach beantwortet. Wir sind ein Kinder- und Jugendtheater und überlegen uns ja immer, für wen spielen wir? Also was ist unser Zielpublikum und was könnte die interessieren? Da kamen wir auf den Stoff von den drei Fragezeichen, weil wir einfach richtig Bock hatten, mal ein Krimi zu machen. Das letzte Stück, was wir gemacht hatten und das mit viel Spielfreude und Laune und guter Zuhörerschaft, Zuschauerschaft, war Rico, Oskar und die Tieferschatten. Da hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, dass wir weitere Folgen machen. Es ist ja mehr geschrieben worden als nur diese eine Folge. Haben uns aber dann gesagt, nein, wir würden gerne was Neues machen. Ja, und dann kamen wir relativ schnell dazu zu sagen, Mensch, lass uns doch mal ein Krimi machen, wie die drei Fragezeichen. Das war einfach relativ schnell klar. Und dann sind wir in die Buchhandlung gegangen, haben wir geguckt, was gibt es denn da so? Weil so aktuell war ich tatsächlich nicht drin. Ich bin ja noch jemand, der die drei Fragezeichen kennt. Ich wusste gar nicht, dass es die drei Fragezeichen-Kids gibt. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben festgestellt, da gibt es, ich sag das jetzt mal so frei raus, scheiße viel. Und es wird auch relativ gut verkauft. Kommt man auf die Idee des Theaters, wenn das gut verkauft wird und uns Spaß machen könnte, könnte man es doch eigentlich auf einen Spielplan setzen. Also, um ehrlich zu antworten, ein Theater sucht sich seinen Stoff nach Lust und Laune, nach Lust auf Kunst oder auf Form. Wie setzt man sowas um? Was macht man damit? Wir haben das kleine Gespenst auch gemacht als Live-Hörspiel zum Beispiel. Kann man auch anders machen. Und hier war es eben so, wir hatten Bock auf Krimi plus einen Titel, den man vielleicht kennt. Das war die Grundidee.
Wir wollen gleich nochmal so ein bisschen genauer auf den Prozess eingehen, wie denn gerade so im Kreativteam-Bereich dann die Idee, ein Stück zu machen, wie das langsam reift bis dahin, dass man es tatsächlich macht. Kannst du vorab in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, worum es denn jetzt in der Folge, die wir machen, ganz grob geht?
Ja, wir machen Der singende Geist. Man kann es ganz einfach zusammenfassen. Die drei sind auf dem Schrottplatz. Sie werden nicht beauftragt für einen Fall. Also sie sind im Moment nicht von Erwachsenen, die hilflos sind, beauftragt worden als die drei Fragezeichen, sondern sie fallen selber mehr oder weniger in diesen Fall rein, weil sie beim Helfen auf dem Schrottplatz, im Wertstoffhof vom Onkel Titus, helfen und dort stoßen sie auf eine Uhr und das ist eine riesengroße Uhr, eine Standuhr mit Pendeln und so weiter und die regt das Interesse von anderen Menschen, die auf den Hof kommen, tagsüber, nachts an und dann wollen sie rausbekommen, was steckt dahinter. Dann kommt ein Herr Fireman, der dort die Stadt, die fiktive südkalifornische Stadt, mal vor einem Feuer gerettet hat, noch mit rein. Und dann werden sie sozusagen dieses Rätsel um diese Uhr, Fred Fireman, dieses Geheimnis werden sie lüften.
Jawohl. So viel zum Inhalt. Der Rest muss ja auch noch ein wenig Geheimnis bleiben, damit man sich das Ganze unbedingt anschauen möchte. Du hast jetzt gerade schon erzählt, okay, ihr hattet die Idee, hey, wir haben Bock auf einen Krimi und wir überlegen uns, was könnten wir da machen? Was gibt es denn vielleicht auf dem Markt für Geschichten, die erzählt werden, die man auf der Bühne erzählen könnte? Wie kam denn der Gedanke, dass sich die Fragezeichen, die drei Fragezeichen Kids oder allgemein die drei Fragezeichen für eine Bühne eignen? Ist es da per se erstmal entweder ein Buch, Kinderbuch oder natürlich in der Allgemeinheit vor allem als Hörspiel bekannt? Wie kam da der Gedanke, das könnte was sein für die Bühne?
Das habe ich im Grunde fast schon beantwortet, weil ich habe gerade eben schon erzählt vom kleinen Gespenst. Wir haben das kleine Gespenst als Live-Hörspiel gemacht. Das ist so eine spannende Form, die eben neben all den anderen Stücken der Griffhülle und wie sie alle heißen, was wir als Schauspiel mal mit Figuren, mal ohne Figuren und sonst was machen, wie man da weitermachen könnte. Und dann sind wir tatsächlich über die Hörspielgeschichte auf den Stoff gekommen und dachten, Mensch, wäre doch super spannend, mal ein Live-Hörspiel auch vielleicht für etwas Ältere zu machen. Hier ist Zielpublikum ab 8 Jahre. Ich sag mal 8 bis 12 plus all die erwachsenen Nerds, die gar nicht genug davon bekommen können, von den drei Fragezeichen. Das ist das Zielpublikum und dann haben wir gedacht, das wäre genau das. Also das war die Konklusion aus einer Erfahrung, die wir selber auf der Bühne gemacht hatten. Daher war das so eine Lust auch auf diesen Stoff.
Das heißt, ihr hattet die Idee, das zu machen,
ja.
Seid in die Buchhandlung gegangen.
Das ist korrekt.
Und habt euch direkt dann Der singende Geist als Buch rausgesucht oder warum ist es denn jetzt der singende Geist geworden?
Jetzt wird's kompliziert. Was macht eigentlich ein Theater, lieber Herr Rogal, der du mir ja hier gegenüber sitzt und übrigens auch in dieser Folge mitspielen darfst? Wir werden jetzt mal nicht verraten, in welcher Figur. Was macht ein Theater, damit es ein Stück auf die Bühne stellen darf? Weil, stellen wir uns mal vor, du, Fabian, hättest jetzt ein Stück geschrieben. Und es gibst du einen Titel und der Titel heißt...
Die orangene Wasserflasche.
Genau, die orangene Wasserflasche ist ein sehr bekanntes Stück, was auch schon auf allen Bühnen Deutschlands gespielt wurde. Und jetzt hast du ein Theater, die wollen eigentlich dein Stück, die orangenfarbene Wasserflasche. Jetzt wollen wir das spielen. Dann sagst du, Fabian, ja, finde ich super, aber wenn ihr das spielt, also sprich Einnahmen habt, dann hätte ich gern einen Teil davon. Also wir kommen in so eine Art von Verlagswesen. Und bei den drei Fragezeichen ist es genau das Gleiche. Wenn wir also ein Stück spielen wollen, uns die Rechte erwerben wollen, dann kommt da ein Verlag und sagt, ja, super, ihr wollt die drei Fragezeichen machen, super, dann habt ihr hier die Auswahl der Stücke, die ihr machen dürft. Und das waren zwei. Es war entweder die drei Fragezeichen Kids mit Der singende Geist oder eine Folge von den drei Fragezeichen ohne Kids. Und die haben wir dann beide gelesen und haben uns dann für diese Folge entschieden, weil die andere hat mir gar nicht gefallen. Habe sie auch schon wieder verdrängt, weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber es war so viel erzählt, was vorher gewesen war in der Folge davor und so weiter. Also ich finde völlig unspannend, auch für unser Zielpublikum überhaupt nicht geeignet. Also es blieb eine einzige Folge übrig, die damals auch im Auftrag geschrieben wurde als eine Theaterproduktion. Also es wurde schon damals geschrieben, dass man das eventuell auf die Bühne bringen darf, kann, sollte und wurde trotzdem als Hörspiel dann vertont. So, und das ist die einzige Chance, die du hast, zu sagen, okay, mach das oder mach das nicht. Und dann dachten wir, alles klar, lesen wir, ist gut, haben wir gedacht, machen wir und dann haben wir gesagt, wir machen das als Live-Hörspiel. So ist die Idee gewesen.
Okay, das heißt, es sollte ursprünglich als Live-Hörspiel bei uns hier im Alten Theater präsentiert werden. Klingt auch erstmal naheliegend, wir hatten das kleine Gespenst als Live-Hörspiel.
Finde ich auch.
Unser Publikum ist an dieses Format herangeführt worden schon. Und natürlich, die Leute kennen das auch als Live-Hörspiel. Aber
wir machen es nicht als Live-Hörspiel.
Wie ist denn das passiert?
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja.
Ja, da kam was dazwischen. Ich habe ja gerade eben schon mal von Verlag gesprochen. Wenn man die Historie von den drei Fragezeichen sich wirklich nur mal ganz kurz anguckt. Das erste Mal wurde was geschrieben in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends. Mein Gott, wie das klingt. Auf jeden Fall in den 60er Jahren hat Robert Arthur. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ne? Also er hat es geschrieben, er hat die ersten Folgen gemacht, das war alles gut. Da hieß es natürlich noch nicht die drei Fragezeichen Kids. Und dann hat er einen Verlag gehabt, das war der Random House Verlag, der sitzt in New York. Soweit, so gut. Also wieder, du hast ein Stück geschrieben, ein Verlag kommt und die anderen dürfen es dann machen. Da war alles dabei. Damals gab es ja so eine Hörspielgeschichte, gab es in den Jahren noch gar nicht so. Es wurde noch nicht so gemacht wie jetzt. So, hat er also die ganzen Rechte an den Random House Verlag abgegeben. So, alles soweit gut. Und dann kam Deutschland auf die Idee und sagte, Mensch, das ist ja mal super da, was ihr da macht in Amerika. Das wollen wir auch. Kamen die Deutschen drauf. Das finde ich ja erstmal gar nicht so doof. Und dann haben sie gefragt, liebes Random House, dürfen wir in Deutschland auch die Rechte haben? Und dann haben die gesagt, ja, okay. Und haben die Rechte auch nach Deutschland abgetreten. Jetzt passierte Folgendes, das war, glaube ich, 68. Genau, 1968. Wiederum altes Jahrtausend. Und dann hat er was ganz Blödes gemacht, der Mr. Arthur, der ist gestorben. Soll vorkommen. 1969, da war ich ein Jahr alt. Da ist er schon mal vorgegangen. Wenn man stirbt, was passiert mit den Rechten? Was ich nicht wusste, der hat seine gesamten Rechte an eine Universität vermacht. Also die University of Michigan hatte auf einmal alle Rechte. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Würdest du deine Rechte einer Universität überschreiben?
Irgendwann erlischt es ja, glaube ich. Ich glaube, Urheberrecht kann ja nach gewisser Zeit, erlischt es ja dann automatisch, aber erstmal kann man das vererben.
Ja, pass auf, das Problem war, ich mache das wirklich kurz. Also es war so, in Amerika gab es Chaos, weil manche gedacht haben, das mit den Rechten an der Universität, das kann gar nicht so sein, das stimmt so nicht. Dann ist er nach 28 Jahren, nach seinem Tod, hat sich ein Verlag an die Erben gewandt, weil das geht zurück an die Erben natürlich. Ne? Wenn diese Schutzfrist abgelaufen ist, dann geht es zurück an die Erben. Und dann gab es ein Chaos zwischen, hat jetzt die Universität die Rechte, wer hat die Hörspielrechte, wer hat die Rechte an dem... Ich mach's kurz. In Deutschland gab es den Kosmos Verlag und Europa Verlag, die sich da drum gestritten haben und mit den Random House sich einigen mussten und mit den Erben und so weiter. Und Sony, die bekannte Firma, die auch viele Musikproduktionen und macht, die ist Mutterkonzern von Europa. Ich mache es wirklich kurz. Die haben sich gestritten, gemacht, getan. Es wurden dann auch schon Produktionen gemacht von die drei Fragezeichen Kids und die wurden dann wieder eingestampft, weil man nicht wusste, darf man das jetzt eigentlich? Also wo ist die Rechtslage? Weißt du, wann die sich geeinigt haben? 2008. Also es ist wirklich, also man merkt, es war eine lange Geschichte. Und die haben sich, also Sony und der Kosmos Verlag, der die Theaterstückrechte hat, also diesen Text, Buch, Sony, Hörspiel. So, und die beide haben jetzt die Rechte daran. Wenn ich jetzt also als Theater, wir kommen kurz zurück, ich als Theater habe die Idee, die drei Fragezeichen, dann sagt mir der Kosmos Verlag, das sind die Stücke, die sie machen dürfen. Und Sony sagt dann, wir haben da aber auch noch mitzusprechen. Und da musst du erstmal klären, sind wir jetzt bei Sony oder sind wir bei Kosmos Verlag? Im Endeffekt haben wir den Vertrag jetzt mit beiden gemacht, aber ich glaube, Sony ist stellvertretend für beide da. Also wir haben tatsächlich hier im Moment den Gesprächspartner Sony, eine wirklich nicht ganz unwesentliche kleine Verlagsgruppe, die uns hier jetzt das Recht gibt, das Stück zu machen. Und jetzt sage ich ausdrücklich Stück, weil es ist ganz eigenartig. Die verkaufen ja diese Hörspiele. Jetzt haben die, ich verstehe das gar nicht, relativ wenig Interesse, dass wir auch ein Hörspiel machen. Ja, ich finde es verwirrend. Die finden das, dass das in einer Konkurrenz treten könnte und kamen auf die clevere Idee, Mensch, Herr Wisser, Sie mit der Jung-Ulmer Bühne. Und wir wissen ja, der Herr Rogal möchte auch noch mitspielen. Das wollen wir gerne fördern, aber nur als Theaterstück. Und damit war dann gestorben, dass wir das als Live-Hörspiel umsetzen dürfen. Und dann kamen wir in die nächste Phase, wir in der Leitungsgruppe, so und jetzt, weil das Blöde ist, wir sind natürlich das wichtigste Theater in Ulm, das weiß jeder Erwachsene. Kinder- und Jugendtheater ist das Wichtigste. Das ist ein Scherz. Ja, danke. Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig, sondern ich weiß schon, wo wir stehen. Aber das sind echt viele Rollen. Also wir haben ein Ensemble momentan von 4 Leuten. Wenn man mich als gelernten Schauspieler dazuzählt, vielleicht noch 5, aber jetzt mache ich ja auch noch Regie. Plus wir brauchen auf jeden Fall noch einen Gast.
Das ist schon eine Aufgabe, die da zu stemmen ist. Jetzt wird ja man sich denken, okay, wir sind ja ein kreativer Haufen. Wir haben 5 Leute, im Stück sind vielleicht 6 oder 7 Rollen drin. Stellen vielleicht fest, ah, da ist ja Onkel und Tante drin. Ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, dass da Onkel und Tante ist, würde man sich denken. Machen wir doch einfach eine Tante raus, weil dann geht es wunderbar auf.
Dann kommt dann Sony und sagt, ja, könnt ihr machen, aber dann dürft ihr es halt nicht spielen.
Das heißt, da ist dann auch gleich ein Riegel vor. Dementsprechend gibt es auch Verpflichtungen, sich wohl an diese Textvorlage zu halten, die uns da gegeben wurde.
Um jetzt mal wirklich ernsthaft zu werden, wir kennen das ja schon mit dem Gryffalo. Der Gryffalo sind wir ja nach dem Jungen Theater Bonn das zweite Theater gewesen, die eben nicht mit dem Zelt auf die Netto-Parkplätze fahren oder auf die Zeltplätze des Landes, der Kommunen und allem und dort das mit Kleinfiguren spielen, sondern wir spielen es als Schauspieltheater. Wir haben da 1,5 Jahre für gekämpft, dass wir überhaupt die Rechte, damals glaube ich aus London bekommen haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Gryffalo, wo es liegt, London oder New York. Und hier kennen wir das ja schon. Also wir haben, und Tatortreiniger war auch sowas, habe ich auch über ein Jahr gekämpft und wir waren die Ersten, die das dann auf die Bühne gebracht haben. Deswegen, sowas schockt mich nicht. Ne? Auch Sony schockt mich jetzt überhaupt nicht. Und die haben, und das muss man jetzt wirklich sagen, die haben ja auch ein CI, das heißt ein Corporate Identity Thema. Die wollen, wenn etwas gemacht wird, dass es der Marke nicht schadet. Also stell dir vor, du guckst bei uns die 3 Fragezeichen Kids an, egal jetzt welche Folge, jetzt sagen wir einfach mal der singende Geist, weil das eben die ist, die autorisiert ist und du erkennst überhaupt nicht wieder, weil, keine Ahnung, wir machen da einen chorischen Sprechgesang draus und tanzen blutüberströmt über die Bühne. Dann würde ich als Kind und als Erwachsener vielleicht auch denken, das hat ja eigentlich mit dem Original nichts zu tun. Und da haben die natürlich eine gewisse Schutzmarke, so heißt es ja auch, und sagen, nee, das möchten wir nicht. Und deswegen haben sie auch das Recht zu sagen, nee, das Live-Hörspiel behalten wir als Recht bei uns, weil es kann sein, dass das, was wir sowieso schon als Hörspiel machen, vielleicht mal auf Tournee geschickt wird. Dann mit den Originalsprechern dieser Werke und das verstehe ich, dass sie das noch schützen wollen.
So. Was sie ja auch bei der normalen 3-Fragezeichen-Reihe relativ groß machen, dass sie damit durch die Gegend touren als Live-Hörspiel.
Und deswegen ist es natürlich verständlich, rein von der Verkaufspolitik her und von der Marke, dass sie sagen, nee, passt mal auf, das mit dem Hörspiel bleibt mal lieber bei uns, hier ist das Theater. So, und dann haben wir uns überlegt, lassen wir es jetzt oder machen wir es trotzdem? Obwohl es eigentlich ziemlich an die Obergrenze unserer Möglichkeiten geht. Ne? Und wir haben uns dann aber dann gemeinsam hingesetzt und entschieden, nee, wir wollen es trotzdem machen. Und deswegen machen wir auch zum Beispiel diese Podcast-Folge jetzt kommen wir wieder so an den Anfang der Folge, so früh, weil ich muss jetzt mit dem Verlag sprechen, was darf ich umsetzen, wie darf ich es umsetzen und was sind meine Einschränkungen? Also wie weit spricht Sony mit rein? Weißt du, was ich meine?
Das heißt, also ich kenne das selber auch aus dem Musical-Bereich, gerade bei den größeren Ensuite-Produktionen, die in Deutschland hauptsächlich von Stage Entertainment, nicht nur, aber großteils natürlich von Stage Entertainment produziert werden, dass da auch natürlich die großen Verlage, allen voran Disney natürlich, reinspricht, die sowohl die Besetzungsstruktur genau beschreiben, welcher Typ darf welche Rolle spielen, wie groß muss der sein, welche Körperlichkeit muss der haben, dass auch da praktisch Fotos von den zu besetzenden Leuten entsprechend nach New York, London geschickt werden, die kommen her, schauen sich die gecastete Besetzung an und entscheiden dann, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Es müssen bei jeder Vorstellung Plätze im Zuschauerraum freigehalten werden, damit unangemeldet theoretisch Supervisor von Disney oder von der entsprechenden Firma vom Verlag kommen können, um sich anzuschauen, ob das auch so ist, wie es mal abgesprochen war.
Das hatten wir übrigens auch bei uns hier im Theater. Hier im Alten Theater hatten wir auch mal Verlagskontrolle. Die melden sich nicht an. Die haben sich tatsächlich, glaube ich, auch einfach eine Karte gekauft, saßen dann im Stück, haben sich danach zum Erkennen gegeben und gesagt, ja, fanden wir völlig in Ordnung, was ihr aus dieser Verlagsvorlage gemacht habt. Im ganz Kleinen jetzt, ne? Gut, wir haben 300 Plätze hier, trotzdem ja, ne? Aber im Vergleich jetzt zu Disney oder so. Aber ich kenne das von Disney auch genau, was du gesagt hast. Wir haben ja mal das Dschungelbuch gemacht und zur Enttäuschung der Menschen war da auf einmal nicht die Disney-Musik drin.
Ja.
Ja, weil man denkt, hä, wie? Ihr spielt doch das Dschungelbuch und die Rechte kriegst du aber gar nicht.
Ich habe, als ich als Hobby noch bei der Freilichtbühne in Coesfeld gespielt habe, da haben wir tatsächlich König der Löwen gespielt mit der Disney-Musik. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einen großen Skandal auslöse.
Sie sind alle mehr oder weniger live dabei.
Es ist mir bis heute nicht klar, wie und woher dafür die Legitimität kam, weil ich das gegen alles, was ich so über Disney gehört habe, dem entgegengesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es eine Laienproduktion ist, Amateurtheater, die haben ja manchmal nochmal andere Rechte, andere Möglichkeiten. Aber wir hatten tatsächlich die Disney-Musik und durften das auch mit diesem Löwenkopf bewerben und spielen.
Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen professionellen Bühnen. Egal jetzt, wie groß sie sind, wir werden zum Beispiel auch immer eingeteilt. Also die Größe einer Bühne ist bei den Rechten, weil du willst ja dann auch Geld haben. Wir erinnern uns an die orangene Wasserflasche. Du kriegst ja dann von der Jupp für das einmalige Aufführen oder das zehnmalige Aufführen, kriegst du eine Tantieme, also einen Betrag, der dir bezahlt wird. Und der richtet sich nach der Größe der Bühne und so weiter. Und da ist es so, dass wir ein Glück haben, weil wir einfach jetzt nicht so groß sind, obwohl wir 300 Plätze haben, dass wir relativ günstig laufen. Wenn jetzt das gleiche Stück bei uns gespielt wird oder zum Beispiel am Theater in Mannheim, ja, was ein Stadttheater ist, dann zahlt die manchmal 4, 5, 6 Mal so viel für das gleiche Stück, vielleicht die gleiche Zuschaueranzahl, einfach weil sie anders eingestuft werden. Und jetzt, bei euch kann es so gewesen sein, dass eine Amateurbühne, eine Laienbühne, vielleicht eine 1, 2, 4-malige Aufführung im kleineren Rahmen durchaus autorisiert bekommt, weil sie sagen, das schadet uns nicht. Aber Dschungelbuch zum Beispiel, bekommst du eigentlich nur die Rechte, ich habe mich damals reingefuchst, wenn du sozusagen eine Stadientour machst. Naja, wir hätten, die Junge immer Bühne, hätte einfach eine Stadiontour machen können.
Also, wir haben jetzt diesen Text und wir wollen praktisch in die Proben starten und du überlegst dir, was du auf der Bühne machst, was du für Bühnenbild machen willst. Was davon geht dann jetzt nochmal an den Verlag vor?
Das Spannende ist, ich muss dir sagen, ich weiß es noch nicht. Also, wir sind jetzt ja wirklich im Mai 24, Premiere März 25 und wir sind genau jetzt gerade im Dialog. Es gibt eine autorisierte Fassung, da ist der Text drin, so wie auch im Hörspiel. Es ist natürlich nicht alles im Hörspiel drin, weil du musst nicht alles genau beschreiben. Wieso schaust du so? Das siehst du ja auf der Bühne. Ne? Es ist der Unterschied zwischen Technik, Theater und Hörspiel. So. Aber die wollen wissen, wie besetzen wir? Die wollen wissen, wie ist unsere Bühnenaufteilung? Also wie bleiben wir am Original? Und da bin ich gerade mit denen tatsächlich im Dialog. Das heißt, ich kann dir noch keine Antwort geben, was die wirklich jetzt alles zulassen und was sie nicht zulassen. Weil wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie wir es umsetzen wollen. Wir haben auch nächste Woche eine erste technische Bauprobe, um Sachen auszuprobieren. Darüber würde ich jetzt mal gerade nichts verraten. Vielleicht kommen wir in einer weiteren Folge für dieses Stück nochmal drauf zu sprechen. Und deswegen bin ich gerade mit unserem Dramaturg, dem Marek, gemeinsam dran, dem Verlag es sehr schlüssig zu machen, wie wir es umsetzen wollen. Und dann zu schauen, was wollen sie noch wissen. Also wenn die sagen, sie wollen wissen, wie die Besetzung ist, bin ich auch mal gespannt, was sie denn wissen wollen. Ich kann dir noch nicht faktisch sagen, was das bedeutet. Also wollen sie wissen, Alter, Aussehen, Geschlecht zum Beispiel, weil wir bei uns ja oft Männer mit Frauenrollen oder Frauen mit Männerrollen besetzen, weil es uns egal ist, weil es um die Charakteristik der Figur geht. Aber machen sie das mit, machen sie das nicht mit? Und da ist es ganz spannend, wir haben ja schon, ich nehme dir jetzt eine Frage vorweg, wir haben uns ja schon mal eine Inszenierung angesehen von einem anderen Theater.
Genau.
Du kannst auch gerne jetzt mal die Frage nachformulieren. Ich lasse dir jetzt die Pause.
Das ist gar kein Problem. Ihr wart ja auch schon mal unterwegs in der Recherchephase, sag ich mal, und habt euch eine Produktion von Die drei Fragezeichen, tatsächlich auch Der singende Geist, angeschaut, um einfach einen Eindruck zu bekommen, eine Idee, wie es denn sein könnte.
Anders? Du bist ein Fuchs mit dieser Frage. Hast mich ja ganz kalt erwischt jetzt. Nee, das ist nicht ganz richtig. Also, pass auf, anders. Wir sind tatsächlich nach Iserlohn gefahren. Ist ja hier von Ulm aus. Ihr könnt gerne mal googeln. Wir sind da wirklich hingefahren, weil das war die Phase, in der wir wussten, wir dürfen es nicht als Live-Hörspiel machen. Und dann haben wir uns überlegt, aber als Theaterstück funktioniert das, weil die Textvorlage hatten wir da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon. Und die Fotos vom Westfälischen Landestheater im Castrop-Rauxel waren tatsächlich sehr, sehr spannend. Und das nächstliegende Gastspiel war tatsächlich Iserlohn, was überhaupt nicht nächstliegend ist. Also völliger, es hat auch Termin nicht einfach gepasst. Wir hatten zu der Zeit gerade eine Phase, wo wir losfahren konnten. Wir heißt unser Dramaturg, der Marek, die Sina Bajur, die bei uns Regie und Schauspiel macht, und ich, wir sind da tatsächlich hingefahren mit Übernachtung und allem und haben uns das angeguckt. Und wir waren in Iserlohn im Parktheater. Und Grüße ans Parktheater, die hier diese Folge natürlich, da warten die ja schon drauf. Und die Theaterpädagogin, mit der habe ich mich damals sehr lange unterhalten, ein total netter Haufen. Die produzieren nicht selber in dem Haus, sondern kaufen nur ein.
Genau, da habe ich Harold und Maud gespielt.
Nein, du hast auf der gleichen Bühne?
Da haben wir Harold und Maud auf Tour gespielt.
Wie schön, guck mal, so treffen sich die ganzen Kreise wieder. Ja, ich saß ganz oben in einer Herde von brüllenden Kindern. Und da haben wir uns das angeguckt, einfach um zu schauen, interessiert uns auch das Theaterstück, wenn wir es nicht als Live-Hörspiel machen. Das war das Einzige, was wir uns angeguckt haben. Nicht um zu sagen, oh, die Idee übernehmen wir machen was ganz anderes da draus. Nee, aber das war tatsächlich eine Überprüfung, weil ich die Textvorlage nicht so stark fand, wie jetzt die Umsetzung als Live-Hörspiel. Also sich von einer Idee zu lösen, wenn ich vorhabe, sowas zu machen, fällt mir ein bisschen schwer. Und deswegen brauchte ich dann eben meine anderen zwei Kolleginnen, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Sonst ist es wirklich nur der Herr Wisser, der dann sagt, ja, ich mache das trotzdem und das mag ich nicht. Und das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Einfach zu überprüfen, denken wir, es funktioniert. Und wir sind damit viel Erkenntnis. Ich sage jetzt auch gar nicht, ob uns die Inszenierung gefallen hat oder ob wir sie grandios fanden oder nicht so grandios oder was auch immer. Wir sind auf jeden Fall mit relativ vielen Eindrücken zurückgekommen und haben dann die ganzen Fragen gehabt. Also Besetzung, Regie, was will der Verlag? Und da sind wir eigentlich immer noch im Prozess.
Immer noch im Prozess, aber die Entscheidung, dass es gespielt wird, ist natürlich dann irgendwann gefallen.
Der Vertrag ist unterschrieben.
Mhm.
Jetzt geht es darum, dass wir sagen, okay, wird die Fassung, die wir machen wollen, ja, wird die zensiert oder wird die autorisiert? Also sprich, wird die erlaubt, dass wir genau diese Fassung machen dürfen? Weil ich da ein paar Ideen habe, vielleicht Texte aus der Hörspielregie, beschreibende Texte im Hörspiel, mit auf die Bühne zu nehmen. Da würde ich als Verlag auch erstmal sagen, Moment mal, ist so ein Theaterstück, ihr braucht doch nichts beschreiben, ihr könnt es doch spielen. Da ist eine Inszenierungsidee dahinter, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Und da geht es eben darum, mit denen ins Gespräch zu kommen.
Und zu schauen, ob sie sich das genauso vorstellen können, wie du dir das oder ihr euch das vorstellen könnt.
Ja, und das Interessante ist ja auch, wir sind ja jetzt in Ulm. Also das ist, glaube ich, keine Lüge, dass wir in Süddeutschland sind. Das kann man, glaube ich, so veröffentlichen. Es gibt, ich habe nochmal recherchiert, jetzt in Vorbereitung auf die Folge. Ich habe genau 4 Theater gefunden mit uns, die im Moment die Theaterrechte dafür haben, das überhaupt zu spielen. Weil es bekommt nicht jeder die Theaterrechte. Also die haben tatsächlich, bevor wir den Vertrag überhaupt zugeschickt bekommen haben, haben die sich unsere Homepage angeguckt, haben unsere Präsentation angeguckt, haben geschaut, wie wir uns darstellen, wer wir sind, um überhaupt mit uns ins Gespräch zu kommen. Sie hätten auch sagen können, nee, passt auf, das ist uns nicht professionell genug oder ihr seid zu klein oder ich weiß nicht was. Also diese Hürde hatten wir schon genommen und ich habe tatsächlich auch mit einer direkten Ansprechpartnerin vom Sony Verlag dann sprechen dürfen und wir sind tatsächlich, zumindest ist das mein Wissensstand heute, das einzige Theater in Süddeutschland, die dieses Stück aufführen werden. Und das finde ich natürlich schon mal toll, ein Ritterschlag und geht in die Reihe von Der Tatortreiniger als erste, die zweiten mit dem Gryffalo, geht eigentlich ganz schön weiter mit dieser Auflistung, findest du nicht?
Ja, absolut. Das heißt, der Verlag reglementiert auch so ein bisschen die Menge an Output, die es gibt davon.
Das ist mein Eindruck. Vielleicht, weil sie ihrer eigenen Hörspielreihe keine Konkurrenz machen wollen, wobei das ja lächerlich ist. Also jetzt mal, wenn wir mal sagen, ja, wie viele tausend Leute gehen hier rein, gucken sich das an, lass es nachher, wenn es richtig gut läuft, ich habe keine Ahnung, sind wir nachher, wenn wir ein paar Gastspiele machen, sind wir vielleicht bei 10.000, 20.000 Zuschauern? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Es ist natürlich auch schon so, dass in der Allgemeinheit so ein bisschen Qualität durch nicht Mangel, aber durch Rarität entsteht, ne? Also der Eindruck von Qualität. Es muss nicht, glaube ich, immer unbedingt Qualität bedeuten, aber durch ein geringeres Vorhandensein auf dem Markt, scheint natürlich auch die Qualität hoch zu sein.
Ja, wo ich jetzt mehr drauf gehen wollte, war der Vergleich zu theaterverkauften Eintrittspreisen, Rückfluss an den Verlag und den Hörspielrechten. Weißt du, was ich meine? Wenn die das jetzt, kannst du ja auch auf Spotify und sonst wo anhören. Also ich weiß nicht, wo sie, natürlich verdient sie viel mehr mit ihren Hörspielreihen als jetzt mit uns als Theater. Also das ist, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was die Politik dahinter ist, warum sie es so reglementieren so stark.
Da können wir wahrscheinlich nur spekulieren und müssten Sonny in unseren Podcast einladen, um mit denen mal.
Guck mal, das ist doch eine schöne Idee.
Das wäre vielleicht meine Idee. Also, wenn jemand von Sonny zuhört.
Ich habe da zufällig einen Kontakt, den ich jetzt hier nicht veröffentliche, aber ich kann die ja mal fragen, ob sie Lust hätte, mit uns da eine Folge draus zu machen.
Können wir da sehr gerne mal das angehen und vielleicht ein paar Antworten finden zu unseren Fragen. So, jetzt einen letzten Block hätte ich noch, weil was, glaube ich, immer ganz spannend ist, was wir auch in Nachgesprächen immer wieder gefragt werden, wir Schauspielende, wer entscheidet denn jetzt eigentlich, wer hier was spielt, wer kriegt die Hauptrolle?
Entschuldigung, das ist ganz einfach, ich bin der Regisseur.
Ich sag mal so, schlussendlich ist an dieser Aussage ja gar nicht so viel falsch, oder?
Ja und nein. Gehen wir mal zurück, wir haben jetzt, ich bin vollkommen unverschämt in deine Worte reingegangen. Ist dir das aufgefallen?
Ja, wirklich, aber ich habe es ganz, ganz lässig ignoriert.
Das hast du für dich sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht hältst du es deswegen bei uns aus. Wenn wir ein Stück machen, wie jetzt zum Beispiel die 3 Fragezeichen Kids, und wir haben ja die erste Leseprobe gehabt, noch nicht mit einem vollständigen Ensemble, weil wie gesagt, es sind Gäste, wir sind in Vorproben, wir haben noch nicht den regulären neuen Spielplan, weil wir machen erst im März Premiere, das heißt, wir proben erst ab Januar 2025. Alle anderen Sachen wie die Kostümierung, Requisiten, Bühnenbild, Einspielungen oder Videotechnik werden vorbereitet, aber wir sind natürlich noch nicht in den Proben drin, deswegen sind es Vorproben gewesen und wir haben uns den Luxus erlaubt, dass ihr, als ihr gestern gelesen habt, die Rollen tatsächlich geswitcht haben, also getauscht haben. Du hast, glaube ich, gestern, du hast auf jeden Fall den Justus gelesen.
Mhm.
Hast du den Bob auch einmal gelesen?
Den,
das weiß ich
Bob
nicht genau.
Nicht, den Peter habe ich gelesen.
Genau. Und dann haben, genau. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, weil ich war tatsächlich frei. Ich bin tatsächlich jetzt auch noch nicht ganz sicher mit der Besetzung, habe das aber auch gestern sofort angekündigt, wie wir im Endeffekt die Besetzung für das Stück machen. Es kann auch sein, dass sich noch was dran ändert, weiß ich noch nicht genau. Aber gestern hatte ich dann irgendwann eine Konstellation, wo ich sagte, ah ja, für die 3 Hauptfiguren fand ich die Energie so am besten. Das ist jetzt einfach mal so eine Anlage, eine Idee oder so der erste Kontakt, wenn man einfach so einen Text liest, den man ja noch nicht so richtig gestaltet, aber dann doch schon guckt, das richtige Tempo zu haben oder die Ansprechhaltung. Da habe ich schon eine Vorstellung von bekommen. Spannend wäre es ja jetzt gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich möchte eigentlich unbedingt die und die Rolle spielen. Hast du aber nicht gesagt. Weil es dir jetzt in dem Stück, in dem Fall nicht so wichtig ist oder hast du gerade gar keine Wunschrolle innerhalb dieser
Tatsächlich
Besetzung?
Hätte ich da jetzt noch gar keine Figur gehabt, wo ich sage, hey, das ist die Figur, die ich aus irgendwelchen Gründen spielen wollen würde. Mir war ja schon klar, dass aus welchem Spektrum von Rollen praktisch eine meine werden würde. Also welche 3 in dem Fall ist für mich zur Verfügung stehen würden. Und da hätte ich jetzt gar keinen Favoriten gehabt. Ich glaube aber auch, dass man als Schauspielender schon auch lernt in der Szene, dass der eigene Einfluss auf Rollen recht gering ist. Man kann natürlich versuchen, möglichst in anderen Produktionen solid abzuliefern, sage ich jetzt mal, engagiert zu proben, motiviert zu sein. Aber man lernt, glaube ich, schon, dass sich der eigentliche Besetzungsprozess, dass man dem nichts zu tun hat und dass man da sich auch im Grunde rauszuhalten hat.
Findest du? Das finde ich sehr spannend.
Es ist auf jeden Fall was man allgemein in der Szene lernt und man ja auch, ich sag mal, in 99% der Fällen das ja auch so ist. Also gerade in der freien Szene, wenn man sich für Projekte bewirbt, man geht zum Vorsprechen, bekommt dann einen Vertrag, ein Stück angeboten und da wird ja natürlich in keinster Form gefragt.
Das ist richtig.
Die Rollen haben wir, worauf hättest du Bock? Sondern da wird gesagt, hey du, wir können den Vertrag für die und die Rolle anbieten.
Mhm. Willst du oder willst du nicht?
Willst du oder willst du nicht? Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, spielen würde ich schon gern bei euch, aber ich hätte eigentlich gern lieber eine andere Rolle.
Danke, Sie hören von uns.
Richtig.
Aber es ist ja ein Unterschied. Jetzt bist du ja bei uns im festen Ensemble. Ja. Und ich finde, jetzt mache ich mal die andere Seite. Mal jetzt von dir, Fabian, und von mir, Sven, ab. Unabhängig davon ist es ja so, wenn ich möchte, dass das Ensemble an einem Haus zufrieden ist und wir haben ja echt viel zu spielen und haben unterschiedliche Stücke und Neuproduktion, ist es eigentlich die Aufgabe eines Hauses, finde ich, zu schauen, dass eine Zufriedenheit da ist und bleibt. Sprich, dass der Schauspieler kleinere Rollen und größere Rollen innerhalb der Spielzeit hat. Hauptrollen, Nebenrollen Oder wenn es zum Beispiel eine gleichgewichtige Geschichte gibt und eine Rolle in dem gleichen Stück eher sprachlich angesetzt wird und die zweite Rolle eher körperlich, aber dann sind es beides Hauptrollen oder so, dann ist es ja auch in Ordnung. Also ich finde schon, dass wir als Theaterleitungen schon die Fürsorge für die Schauspielenden hat, dass auch eine Herausforderung da ist, dass eine Weiterentwicklung da ist. Und da finde ich schon, dass man durchaus mitsprechen könnte und kann. Nicht in jedem Stück. Da würde ich auch sagen, zum Beispiel, Fabian, ich finde, das passt nicht, weil. Oder ich erinnere mich auch, dass wir bei Rico Oskar hatte ich auch mal alles angefangen zu proben und habe dann festgestellt, das passt nicht von der Dynamik oder von der Größe der Schauspielenden oder sonst was. Dann gibt es Gründe, aber die werden dann, finde ich, bei uns schon offengelegt und dann kann man drüber reden. Also ich hatte tatsächlich noch nicht den Fall, dass jemand gesagt hat, ich will diese Rolle auf gar keinen Fall spielen, ich will eine andere Rolle spielen. Es wäre mal spannend zu sehen, wie das wäre, wenn das passieren würde. Das ist keine Aufforderung, Fabian. Nicht falsch verstehen. Aber es wäre trotzdem spannend zu sagen, wie einigt man sich dann? Weil ich finde schon, dass es auf auch eine gewisse Zufriedenheit gegenseitiger Art geht.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es diese Fürsorgeaufgabe gibt oder es, glaube ich, auch im Sinne einer Theaterleitung, einer Intendanz ist, wenn einfach im Team eine gute Stimmung herrscht, da wenig Konkurrenzkämpfe oder irgendwie sowas, eine Zufriedenheit einfach da ist. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, noch nicht der Standard. So, ich glaube, das ist bei uns, wir sind ein kleines Team, da ist da schon eine offene Kommunikation leichter möglich. Ich glaube aber, dass es gerade an Häusern, die vielleicht mit 15, 20 Schauspielenden unterwegs sind, mit ganz unterschiedlichen Altersstrukturen, Charakteren, dass es da tatsächlich noch sehr weit von einer offenen Kommunikation entfernt ist.
Ja, plus Gastregien, die ja sozusagen dann immer kommen, sich ein Stück angucken, schauen, wie ihnen die Schauspielenden gefallen und dann ihre eigene Besetzung machen und sie dann mitteilen. Das ist aber auch dann, ich will gar nicht das Wort Fabrik sagen, weil das hat einen negativen Touch, das meine ich nicht, aber es ist eine andere Produktionsfülle da und da sind andere Sachzwänge da, die haben wir so nicht. Und ich finde das ganz gut, dass wir unsere eigenen Standards versuchen zu setzen und darüber immer wieder zu diskutieren und uns zu suchen und auch uns dann möglichst auch zu finden. Wenn es jetzt so ist wie bei dir, es war klar, du sollst einer von den drei Fragezeichen sein, und ne, weil du ja vorhin gesagt hast, es war klar, einer von diesen sollst du...
Genau, weil es schon mal gefallen war, gesprochen war, genau.
Genau, weil die anderen Rollen sind einfach alterstypisch oder von der Besetzung her einfach nicht geeignet. Dann ist es klar, wenn man dann keine Vorliebe hat, dann ist es ja auch egal, ob man Peter, Justus oder Bob spielt.
Ist natürlich die Überlegung, wenn wir sind bei uns im Team, hast du schon gesagt, 4 festangestellte Schauspielende, Sina, die auch noch Regie macht, du als gelernter Schauspieler könntest oder kannst hin und wieder noch mit auf die Bühne, das heißt ohne Gäste wären wir 4 bis 5 Leute. Spielt das in der Stückauswahl bei euch schon eine Rolle? Habt ihr das direkt im Kopf?
Absolut, weil es ist Segen und Fluch zugleich. Durch die Arbeit des Ensemble-Netzwerks und jetzt der GdBA, um Gottes Willen, was sind das denn für Begriffe? Also Ensemble-Netzwerk ist von Lisa Jobt mit bekannten anderen Freunden von ihr ein gegründetes loses Netzwerk von Menschen, die sich dafür interessiert haben, die damals vorherrschenden Arbeitsbedingungen für Schauspielenden an unterschiedlichen Häusern zu verbessern. Dann hat sie sich dann für eine Gewerkschaft aufstellen lassen, ist jetzt die Vorsitzende und verhandelt jetzt für all die gewerkschaftlich organisiert sind, mit dem Deutschen Bühnenverein, der für die Arbeitgeber steht, also für die Theater darstellen und die Gelder aus öffentlicher Hand verwalten und Spielpläne machen und so weiter. Und die müssen sich immer einigen. Und diese Arbeitsverhältnisse haben sich tatsächlich sehr gebessert. Und das heißt für uns als Theater natürlich auch, wenn wir einen Gast dazu holen, hat das eine Folge. Also das hat dann Folgen, dass ein Gast, ich sage jetzt einfach mal Probenzeit, plus 10 Aufführungen, so und so viel Tausende von Euro kostet. Dieser Etat muss da sein. Also müssen wir erwirtschaften, wir müssen sagen, das können wir uns leisten. Genau wie wir uns ja auch gerne Gastregien leisten wollen, das aber tatsächlich in unserem Rahmen der Möglichkeiten momentan echt noch schwierig ist, weil es einfach extreme Kosten für uns darstellt. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern einfach, weil wir es finanziell stemmen müssen. Deswegen hat das absolut Auswirkungen auf den Spielplan. Also wäre es ja viel vernünftiger, wir würden lauter 2 oder 3 Personenstücke machen, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist auch auf Dauer scheiße langweilig. Und deswegen machen wir jetzt eine Produktion, die, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich ein bisschen über all dem steht, was wir sonst leisten können. Weil ich mache die Regie, spiele selber mit, nein, keine Hauptrollen, nur kleine Rollen. Das geht, wenn alles gut vorbereitet ist. Ist nicht meine Wunschvorstellung, aber ist jetzt finanziell nicht anders stemmbar. Plus, wir brauchen trotz alledem immer noch einen Gast. Und das machen wir trotzdem.
Sehr gut. Den Wunsch frei hättest, du dürftest selbst entscheiden, dein Haus. Du könntest wählen, wie viele Stellen für Schauspielende du hättest. Welche Größe hätte dein Ensemble?
8.
8 Leute?
Ja. Ich finde, 8 ist eine super Zahl, weil man dann auch in einer kleinen Gruppe bleibt. Wir machen es in den Jugendclubs zum Beispiel, sagen wir immer, 12 ist so die Grenze der Aufnahme, weil man bis 12 immer noch individuell angesehen wird und alles, was da drüber ist, rein psychologisch, schwieriger nur noch als Gruppe wahrnehmbar ist. Und deswegen finde ich 8 super, weil du könntest 2 Viererstücke parallel spielen, du könntest aber auch ein 5er- und 6er-Stück plus Klassenzimmerstücke machen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Mischung. So, wenn ich den Mundschutz frei habe, kriege ich dann auch das Geld gleich dafür, Fabian.
Ja, das können wir mal an die entsprechenden Stellen weiterleiten.
Ja, wo gerade überall so viel Geld für Kultur noch zusätzlich ausgegeben wird. Wobei, Achtung, in Ulm können wir uns wirklich nicht beschweren. Ernsthaft, jetzt mal, wir wollen hier kein Bashing machen. Wir wollen hier absolut kein Bashing machen. In Ulm werden wir sehr gesehen und gut unterstützt.
Das stimmt, da können wir uns tatsächlich nicht beschweren. Ich glaube, lieber Sven, damit sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Folge zu 3 Fragezeichen Kids und anderen Themen von Besetzung darüber, wie funktioniert denn überhaupt die Herangehensweise an eine Stückfindung. Wie geht's denn jetzt als letzte Frage für dich weiter in der Planung mit 3 Fragezeichen Kids? Legst du es irgendwann ad acta nochmal und holst es dann wieder raus oder zieht sich das jetzt durch, bis tatsächlich die Proben starten?
Ich glaube, dass ich das wie folgt mache. Stand heute, wenn ich das jetzt, ne, es gibt immer Einflüsse, dass sich das ändert, aber Stand heute ist es so, wir haben jetzt Mai und ich möchte bis einschließlich Juli 2024 meine Planung so weit abgeschlossen haben, dass Bühnenbild, Verlagsrechte, Autorisierung der Theaterfassung, Besetzung, Grafik, Animation und Kostüme erledigt sind und auch vielleicht schon die Aufträge klar, wer baut was, wer malt was. Das ist meine Aufgabe bis zu den Sommerferien. Dann würde ich das begleiten, also die Baumaßnahmen oder was auch immer. Richtig Probenstart würde ich sagen, können wir dann vielleicht November, Dezember, je nachdem, wie viel wir zu tun haben, machen oder dann ab Januar 25. Und dann würde ich vielleicht zwischendurch eine kleine Pause machen. Ich glaube, das gelingt mir nicht.
Sehr schön. Dann werden wir das weiterhin begleiten, wie die Entwicklung dieser Produktion, die 3 Fragezeichen Kids, weiter verläuft, was da noch alles Spannendes auf uns zukommt.
Welche Rolle du am Ende tatsächlich
spielen wirst. Welche Rolle
ich
tatsächlich am Ende spielen werde. Wir werden sicherlich die ein oder andere Podcast-Folge dazu noch machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, mein Lieber.
Sehr gerne. Und dann wünsche ich euch allen eine wunderbare Zeit, wann auch immer ihr jetzt gerade diese Folge hört. Macht's gut, hört fleißig alle weiteren Folgen, die schon online sind oder die noch online kommen. Kommentiert gerne in den Kommentaren, was euch gefällt. Wenn ihr Fragen habt, wir lesen das und abonniert natürlich total gerne unseren Podcast. Dann kriegt ihr es sofort mit, wenn eine neue Folge online geht. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis dann.
Und danke. Tschüss.
Tschüss.